der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler.
In dieser Serie sprechen wir regelmäßig über konkrete Consulting Cases. Heute ist Carla Wensor bei mir. Sie ist Digital Transformation Consultant und hat kürzlich einen Versicherer dabei unterstützt, die Produktion von Marketingmaterialien für die eigenen Agenturen vollständig zu automatisieren. Wenn das für euch interessant ist, dann meldet euch bei uns. Ihr findet die Kontaktdaten auf pilaco.com oder unten in den Shownotes. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, Carla.
Hallo, vielen Dank dir.
Also dein Fokus in der Beratung von Versicherern ist ja an der Schnittstelle zwischen Marketing, Automatisierung und auch so effizienteren Prozessen. Führ uns mal in der Zeit zurück. Wann lief denn das Projekt, über das wir heute reden?
Das war ungefähr Anfang 2022. Da haben wir angefangen, uns mit dem Kunden über das Thema zu unterhalten und es vor allem zu identifizieren.
Ja, das war dann ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen diese Corona-Zeit oder was, Ende mittendrin, ne? War das? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja, so ein bisschen am Ende dann, ne? Ja. Dann war schon wieder ein bisschen mehr Action.
Und war das jetzt ein großer oder war das ein kleiner Versicherer?
Ja, das war jetzt ein relativ großer Versicherer, aber letztendlich, wenn man dem Case ein bisschen zuhört, wird man, glaube ich, schnell hören, dass das auf ganz viele verschiedene zutrifft.
Ja. Wie viel waren in dem Marketing-Team drin? Das war ja wahrscheinlich die Marketingabteilung, mit der du da gearbeitet hast, ne?
Genau, letztendlich ist das eine Untergruppierung in dieser Marketingabteilung gewesen, die in dem Fall aus zwei Personen bestanden hat, die verantwortlich dann für die Umsetzung dieser Kampagne sein sollten.
Und ihr als Projektteam, wie viele Leute wart ihr ungefähr? Auch dann eine Handvoll?
Genau, auf unserer Seite sind das dann Beteiligte, wahrscheinlich so 4 bis 5 Personen letztendlich in Summe.
Ja, verstanden. Und dann lassen wir darüber reden, was war so ein bisschen die Ausgangslage oder der Kontext? Die haben wahrscheinlich dann einen Exklusivvertrieb gehabt und wie lief das oder was war da relevant?
Ja, genau. Also in dem Fall ging es um eine Kampagne, die über Agenturen ausgerollt werden sollte. Und klar, der Kontext ist hier letztendlich die Ziele, Umsatz generieren, mehr Kunden akquirieren, mehr Versicherungen verkaufen. Also das Übliche natürlich. Und ganz konkret ging es in dem Fall um eine Kundenwerben-Kunden-Kampagne.
Mhm. Also welche Art von Materialien muss ich mir vorstellen? Sagen wir mal, Kampagne ist vielleicht sehr wie ein Projekt, hat ja einen Anfang und auch ein Ende. Das heißt, war es kein langfristiges Thema oder war es jetzt, wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, genau. Das ist zeitlich limitiert und setzt eben sich aus bestimmten Materialien zusammen. In dem Fall war das eine Landingpage, Social Media Banner, Newsletter und ein Flyer, also so ein ganzes Set, was dann dem Versicherungsagenten zur Verfügung gestellt werden sollte aus der Zentrale, um dann bei sich damit werben zu können, um sich zu bewerben und von seinen Kunden wiederum empfohlen zu werden.
Und das Ziel, hast du gerade schon gesagt, war mehr Kunden werben, also mehr Referral-Leads zu bekommen, ne?
Genau, also das heißt, er hat das dann ausgespielt, das Material, und wenn er dann empfohlen wurde durch einen seiner Kunden, dann läuft das ja wie auch ja in allen anderen Kampagnen dieser Art, die man kennt, ne? Da steckt dann ein Parameter dahinter und dann wird das zurückverfolgt und dann bekommt jemand am Ende eine Prämie für seine erfolgreiche Empfehlung.
Ah, okay,
und das ist dann auch der KPI der Kampagne letztendlich.
Okay, das ist relevant. KPI schreibe ich mal auf, müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber was du ja dann hast, ist wahrscheinlich auch so ein, also lass nur über die Materialien reden. Wir haben eine Landingpage, hast du gesagt. Wir haben Printdokumente wahrscheinlich auch oder was gibt's noch alles?
Genau, also in den digitalen Ecke steht eine Landingpage, also ein One-Pager-Klassik, den er per Link oder sonst irgendwo noch bewerben kann. Dann Social-Media-Banner, die geschaltet werden können, die eindeutig auf diese Kampagne hinführen. Ein Newsletter, den er verwenden kann in seinem eigenen Newsletter-Verteiler und analog einen Flyer, der gedruckt werden sollte mit entsprechender QR-Code zu seiner eigenen Webseite dann, damit das auch immer eindeutig verlinkt eben zu diesem einen Agenten. Sonst ist die Kampagne im Zweifel auch erfolgreich, aber eben nicht messbar auf den einen Agenten.
Und er ist der Agent?
Er ist der Agent, ganz genau.
Und das war dann ein QR-Code und den hat der Agent dann seinen Kunden gegeben. Entweder, wie gesagt, Landingpage, Social Media, Newsletter und so weiter. Und die Kunden am Ende hatten dann diesen QR-Code.
In der Halle. Ganz genau. So, und damit man ja dem Agenten in dem Fall nicht die Produktion dieser Werbemittel, die kann man ihm ja nicht hinlegen und sagen, jetzt generiere mal deinen eigenen QR-Code und setz den bitte hier in einen X3-PDF und schick das dann an die Druckerei. Ne? Das ist natürlich dann der Service, der aus dem Mutterkonzern kommt. Und genau um dieses Produktionsset inklusive dieser Personalisierungen für den eigenen oder für den einzelnen Agenten, um den ging es hier in dieser Kampagne. Und den Aufwand, der dahinter steckt.
Aber dann gab es aber kein Incentive für den Kunden. Denn oft hast du in solchen Kunden, wir haben Kundenprojekten auch immer dann noch ein Incentive für den Kunden selbst oder auch den Geworbenen. Das gab es dann jetzt erstmal hier nicht.
Naja, das ist die Verlängerung. Also das ist dann der zweite Schritt der Kampagne quasi, wenn dann die Empfehlungen reingekommen sind und das dann entsprechend zu einem erfolgreichen Geschäft kommt, dann bekommt der Kunde natürlich auch die ausgelobte Incentivierung, die auf dem Flyer und auf der Landingpage und so weiter schon postuliert worden ist. Nur das war jetzt nicht Scope unserer Automatisierung. Okay. Das ist ein denkbarer Fortsetzungsprozess und Erweiterungsgedanke, aber der war nicht Teil dieser Kernautomatisierung in der Produktion.
Weil das ja auch eine Sache ist, die zentral wahrscheinlich abläuft. Das ist ja egal, welcher Kunde das war, und die kriegen ja alles Gleiche. Und dementsprechend musstest du es ja in der Bezahlung im Zweifel nur der Kampagne an sich zurechnen und nicht dem einzelnen Agenten, oder?
Genau, das übernimmt dann, in dem Fall hat das auch der Konzern übernommen, ja. Aber da steckt natürlich auch dann jede Menge Logistik dahinter, wer kriegt wann was, und das lässt sich natürlich eigentlich auch wunderbar automatisieren, aber da schweifen wir jetzt gerade ein bisschen, bisschen ab.
So, dann, dass wir nochmal ein bisschen den Scope und das Ziel nochmal klar haben, es ging dann darum, diese Materialien zu organisieren, und vielleicht müssen wir gleich nochmal drauf gehen, aber weißt du, kannst du uns ein Gefühl geben, welche Art von Customization dann die Agenten alles haben wollten und am Ende auch haben konnten? Konnten sie ihren Namen draufschreiben wahrscheinlich und was noch? Und klar, QR-Code.
Genau, also erstmal nur, um hier auch eine Größenordnung der Gruppe zu bekommen. Wir reden hier von ungefähr 300 Agenten. Mhm. Also jeder dieser Agenten konnte an dieser Kampagne teilnehmen und das für sich personalisieren. Und ja, das beinhaltet im Prinzip eigentlich in Anführungszeichen nur seinen Namen oder den Namen dieser Agentur, die er da führt, und natürlich die entsprechende URL seiner eigenen Landingpage beziehungsweise der Aktionslandingpage, die ja dann schon auch personalisiert ist auf ihn als Agenten.
Okay. Und noch ein Foto vom Agenten selbst, oder war das jetzt Agenturfoto?
Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Das könnte man alles draufsetzen. Das war aber jetzt hier in dem Fall nicht der Fall und auch keine postalische Adresse. Aber all das sind natürlich Dinge, die man auf die Werbemittel ohne weiteres damit draufsetzen könnte.
Ja, genau. Da haben wir, können wir gleich nochmal im Abschluss darüber reden, was man eigentlich noch draufsetzen kann, dass man mal ein Gefühl kriegt, was alles möglich ist. Aber wie seid ihr jetzt an dieses Projekt herangetreten? Wie muss ich mir das vorstellen? 300 Agenten ist ja ganz schön viel.
Genau, also erst nochmal vielleicht ganz kurz zu der Herausforderung des Ganzen. Wie koordinieren eigentlich zwei Personen diese ganze Abwicklung und diese ganze Umsetzung? Weil, muss ich vorstellen, Kickoff der Kampagne, initial geht eine Information an die Agenten raus. Liebe Leute, wir haben hier eine Kampagne, wollt ihr teilnehmen? So, und dann kleckern die mit ihren Rückmeldungen so peu à peu irgendwie rein. Es gibt ja jetzt nicht einen Tag, wo alles gesammelt und vollständig ankommt, sondern da reagiert ja jeder drauf, wann er will, in dem entsprechenden Zeitraum. Und somit werden auch die Produktionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten manuell angestoßen durch diese zwei Personen in der Marketingabteilung, von der wir gesprochen haben. Und das erhöht eben diesen unfassbaren Koordinationsaufwand in der Produktion, weil ich muss in alle Werbemittel reingehen. In meisten Fällen tue ich das mit einer Agentur zusammen und sage, okay, bitte jetzt hier für Agent A diese Dinge in die Dateien einsetzen und dann produzieren. Und das sowohl für die digitalen als auch für das analoge Werbemittel. Sprich, das muss ja in die Druckerei und dann entsprechend gedruckt werden.
Und welcher Zeitraum war das, in dem sich diese Agenten zurückmelden konnten? Vierteljahr oder was war das?
Ganz ehrlich, das weiß ich nicht mehr.
Aber es ist jetzt keine exorbitant lange gewesen. Es war eher überschaubar, sodass man jetzt nicht...
Ja, aber wie lange möchten wir so einen Zeitraum laufen lassen? Wahrscheinlich ein Viertel bis ein halbes Jahr, sowas. Da steckt ja auch meist ein Budget dahinter und irgendwann ist das aufgebraucht oder keine Ahnung. Also das weiß ich jetzt nicht genau mehr, wie lange der Zeitraum war.
Und wahrscheinlich mussten nicht alle dran teilnehmen, sondern durften jeder, der wollte.
Genau, das ist kein Müssen, absolut nicht. Nein, nein. Das ist ja ein Service letztendlich, der den Agenturen bereitgestellt wird. Man kann das auch ganz gut vergleichen mit Franchise-Unternehmen, die ihren Filialen, die sie im Marketing unterstützen, aus dem zentralen Marketing raus in die Filialen, in die Niederlassungen, wenn das dann dezentral ausgerollt wird. Ja. Und da wird ja auch personalisiert auf ein bestimmtes Template-Set.
Wie lange oder wie gut war diese Rückmeldungsquote? Musstet ihr denen da hinterher rennen, dass die das alle machen? Oder haben von vornherein alle gesagt, boah, ich will sofort machen und ihr habt sofort 80% Rücklaufquote gehabt?
Ja, die Rücklaufquote ist da grundsätzlich sehr gut. Das liegt aber natürlich an der Form des Angebots. Wie einfach wird es einem gemacht? Wie erfolgsversprechend ist es? Wie sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit? Das ist dort schon ein sehr gutes Zusammenspiel. Und wie gesagt, hier setzt sich auch das zentrale Marketing entsprechend für die Agenturen ein.
Da ist natürlich dann Einfachheit relevant, auch in der Umsetzung. Und das ist ja dann, knüpft ja wieder an das an, was du gerade sagtest, dass diese ganzen Rückmeldungen alle jetzt mal unterschiedlich ablaufen und dann immer händisch koordiniert werden müssen. Das habt ihr quasi dann ersetzt oder wie seid ihr damit umgegangen? Das war in der Vergangenheit so und das sollte anders gemacht werden, ne?
Genau, so, das ist genau die Herausforderung gewesen an der Stelle und die wollten wir irgendwie, die wollten wir transformieren, das wollten wir anders haben. Und wie sind wir da dran gegangen? Als allererstes, bevor man irgendwelche Finger an die Knöpfe setzt, muss man sich tatsächlich mit dem kompletten End-to-End-Prozess auseinandersetzen. Also in dem Fall, wer tut was wann und wo kommen die Informationen her und wo müssen sie hin?
Ja.
Und wenn das einmal aufgenommen ist und visualisiert ist und man da auch durchaus in der Beratung 2, 3, 4, 5 Schleifen drüber gedreht hat, weil nicht jeder Prozess, der in der Vergangenheit so gelebt wurde, ist ja unbedingt der beste und möchte unbedingt digitalisiert werden. Also das ist eine ganz, ganz entscheidende Phase und da hat man eigentlich erstmal nur, ich sage mal, einen Stift und einen Zettel in der Hand. Ne? Da wird überhaupt noch gar nichts wirklich dann umgesetzt. Aber dort identifiziert man halt genau die Punkte, die A standardisierbar sind und die B dann eben automatisierbar sind.
Hast du da ein Beispiel zufällig für so einen komplizierten Prozess, den man eigentlich lieber nicht digitalisieren möchte?
Naja gut, der beinhaltet immer viele Systeme und diverse Excel-Tabellen.
Ja,
und am besten liegen die noch irgendwie lokal auf dem Rechner und tragen den Namen des Erstellers mit
final einer druckbar
V,
so.
V3 final 2.
Okay, oder noch schlimmer halt implizites Wissen in den Köpfen der Leute, ne?
Das sowieso, aber das kommt halt alles hier, das muss alles einmal rausgewirkt werden.
Okay, so, also ihr habt euch damit auseinandergesetzt, wie ging es weiter?
Wie ging es weiter? Genau, also das Ganze wird dann gegossen durch die Methodik der Prozessvisualisierung. In dem Fall wird BPMN benutzt. Das ist eine standardisierte Sprache, die eben genau solche komplexeren Prozesse wunderbar darstellen kann. Kann auch jeder verstehen und lesen, der sich nicht tagtäglich damit beschäftigt. Also deswegen bin ich da riesengroßer Fan von. Und genau dieser dann irgendwann abgestimmte und finale Plan ist quasi die Grundlage für den Integrator, genau so einen Prozess dann zu integrieren, damit er eben automatisiert ablaufen kann.
Und wie detailliert war dieses Modell? Also ihr habt ein Diagramm gemalt, wahrscheinlich so Swimlanes oder wie? Und dann was kommt wann?
Genau.
Ja?
Genau. Genau, wer ist beteiligt, an welcher Stelle, wer muss was wann tun, wo fließen vielleicht Notifications raus, wo werden irgendwelche Trigger gesetzt, wo gibt es Freigaben, wo laufen Dinge parallel ab, wann sind sie fertig, was sind die Definitionen von fertig und, welche Systeme sind eingebunden. Also da könnte man jetzt eine Sonderfolge zu machen.
Aber da müsstest du ja von vornherein schon wissen, welche Systeme alles zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich werdet ihr das analysiert haben, aber auch welche noch zur Auswahl stehen, welche man noch einsetzen könnte zusätzlich, oder?
Genau, also man startet ja nie auf der grünen Wiese. Insofern sind schon immer Systeme da. Manche davon braucht man dann nicht mehr und letztendlich muss man auch eine Excel-Tabelle in dem Moment als altes System quasi betrachten für einen Moment, ja, und sagen, okay, habe ich die Daten nicht vielleicht auch irgendwo anders, wo sie auch eine Qualität haben, auf die ich zugreifen kann und sicher gehen kann, ohne da ein Vier-Augen-Prinzip oder ein Zwei-Augen-Prinzip nochmal drauf zu haben. Also insofern, ja, da werden Systeme mitgenommen, es werden Systeme ausgetauscht und es kommen auch durchaus neue Systeme dazu, in dem Fall, die dann einen Teil dieser Automation ja auch übernehmen müssen.
Dann, dass wir mal das konkret machen, Altsysteme in Anführungsstrichen wären dann gewesen, theoretisch irgendwelche Excel-Tabellen, E-Mails, ja, die von Agenten reinkommen. Da ist die Druckerei wahrscheinlich ein System. Vielleicht haben die schon ein eigenes System, wo du Daten reinlieferst, eine Web-Oberfläche, wo du Daten reinliefern kannst, die aber noch nicht angebunden ist. Dann hast du da wahrscheinlich irgendwelche quasi Kommunikationsverwaltungstools für die Kommunikation mit den Agenten, dass du mal weißt, mit wem hast du eigentlich was gesprochen. Solche Geschichten oder
genau, das ist in einem CRM, ja, in einem CRM finde ich die Agenturen, ne, die Daten der Agenturen, ja, die finde ich wahrscheinlich in irgendeinem CRM. Dann finde ich doch nochmal, wie gesagt, tatsächlich 2, 3 Excel-Tabellen waren definitiv involviert. Und dann gibt es natürlich bei den Agenturen dann die entsprechenden Grafiksysteme noch, die dann eben auch ja, die Werbemittel an sich überhaupt herstellen können.
Ah, genau, da ist ja, du hast ja Druck, ist ja nur eins von, ne, wenn du online machst, musst du nichts drucken, aber musst trotzdem entwerfen und irgendwie eine Datei rausbekommen und dann hast du dann nochmal einen extra Prozess.
Genau, also wir hatten ja einen Newsletter-Code und wir hatten HTML-Landingpage-Code und wir hatten die Banner in verschiedenen Formaten.
Dann musst du die Landingpage ja auch mit irgendeinem IT-System verknüpfen wieder, das ist ja auch noch. Dass die dann
richtig, das muss ja gepublished werden, genau, das muss auf irgendeiner, da gibt es eine Kampagnen-Domain und dann wird jeweils in einem Unterordner wird dann die Seite, die Landingpage für die Kampagne, für den einzelnen Agenten gepublished.
Verstanden. Und wie lange hat dieses Projekt gedauert? Wie lange lief das? Ein Jahr, zwei?
In der Umsetzung, nee, da waren wir deutlich schneller. Also das sind ein paar Monate gewesen. Das funktionierte ganz gut.
Aber euer Auftrag war jetzt, den neuen Prozess zu entwerfen und dann auch die Implementierung zu begleiten, richtig?
Korrekt, genau.
Bist wahrscheinlich den ersten Testlauf mal selbst mit begleiten. Ja. Und wenn das dann irgendwie ein, zwei Mal gelaufen ist, dann kann das Team vor Ort das selbst wahrscheinlich machen, ne?
Genau, dann ist das live und dann hat das Team eine Benutzeroberfläche, wo sie halt auch sehen können, ne, welche Produktionen laufen gerade. Und sie bekommen auch nach Wunsch. Und da ist eben auch die Automatisierungsbereitschaft, wir reden hier von Teil- und Vollautomatisierung. Also rein theoretisch, stellen wir uns nochmal diesen Plan vor, den wir da aufgezeichnet hatten. Da kann ich vorne da gibt es ein Startereignis und ein Endereignis. Und ich kann vorne auf Start drücken, das nennt sich dann Trigger. Und in dem Fall wäre das, wenn ein Agent auf der Kampagnen-Landingpage sagt, ich will teilnehmen. Hier sind meine Daten, senden. Ja. In dem Moment ist der Trigger ausgelöst und die Automation würde eigentlich ja loslaufen. Und sie hat alle Informationen, sie weiß, was sie produzieren muss. Die Templates sind im Hintergrund da. Das heißt, sie setzt einfach alle die Informationen ein, spielt 4 Werbemittel aus, schickt 1 davon an die Druckerei. Die anderen 3 werden in eine ZIP-File gepackt und an E-Mail angehängt und dem Agenten geschickt. Und damit ist das Ding eigentlich fertig.
Das dauert kurze Zeit, ne? Das geht recht schnell.
Das dauert im Zweifel ein paar Sekunden, ne, wenn alles aufgesetzt ist. Jetzt ist der Mensch aber so, dass er doch gern irgendwie, bevor was in Druck geht oder bevor was live geht, hat man das Bedürfnis, hier und da vielleicht nochmal zu gucken. Insofern haben wir bewusst so Stops eingebaut, wo zumindest eine Information rausgeht oder nochmal eine Freigabe eingeholt werden kann. Aber rein theoretisch, wie gesagt, der Impuls eines Beraters oder eines Integratoren ist dann, ja, was zu automatisieren geht, das lass doch mal automatisieren.
Ja, das verstehe ich. Das hast du, wenn du quasi in so einem Backend-Interface tippst du halt Daten ein und du weißt nicht, wie das dann aussieht in dem Ergebnis. Sei es, wenn du das in dem CMS-System eintippst, dann weißt du nicht, wie es auf der Website aussieht. Wenn du irgendwo, selbst wenn du bei eBay irgendwas verkaufen willst, dann weißt du nicht exakt, wie es dann in dem Anzeige aussieht. Und du willst es dir eigentlich schon mal angucken, um mal ein Gefühl zu entwickeln, das dann auch der Endnutzer hat. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich dann diese Freigabe-Herausforderung, die du gerade meintest.
Wie ist es aber, also aus meiner ganz persönlichen Sicht, rein emotional. Weil wenn ich saubere Systeme habe, aus denen die Daten kommen und wenn ich saubere Templates habe, die getestet wurden, dann richtig und richtig kann eigentlich nicht falsch ergeben.
Aber das ist nicht emotional, also das ist rational dann, ne?
Das ist dann rational, genau. Deswegen sage ich, die Stops werden emotional eingebaut und das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja, verstanden. Wie war denn diese Experience für den Agenten? Der ist dann auf eine spezielle Landingpage gegangen, hat sich da meinetwegen angemeldet oder seine Daten eingetippt und dann einfach nur noch auf OK gedrückt und hat dann, wie gesagt, entweder sofort dann die digitalen Medien bekommen und dann den Rest irgendwie, weiß nicht, eine Woche später oder so, ne?
Ganz genau. Also der hat, ich glaube, in dem Fall hat er sogar auch nochmal eine Bestätigung bekommen. Danke, deine Daten sind eingegangen. In Kürze erhältst du dein Werbepaket. Und als nächstes hat er dann die E-Mail bekommen mit der ZIP-File und den entsprechenden digitalen Werbemitteln. Und ein paar Tage später hat er den Flyer per Post bekommen.
Okay, KPIs ist ja easy. Das ist ja dann, anstatt dass es eine Woche dauert oder zwei, bis der es bekommt, hat das halt die digitalen Sachen sofort in den Rest auch ruckzucken. Also KPIs ist ja einfach, das zu bewerten, oder? Oder wie habt ihr das den Erfolg des Projektes quantifiziert?
Ja, also da mussten wir jetzt nicht groß irgendeinen Beweis antreten, aber aus der Vergangenheit ließ sich dann schon sagen, dass eben so ein Abstimmungsprozess mit Freigabeschleifen und Agentur-Ping-Pong vor und zurück ist mal optimistisch, geht da schnell mal eine Woche ins Land.
Ja.
Und hier, wie gesagt, ist das binnen Minuten, sagen wir mal, ist das erledigt.
Was ist?
Und das hat natürlich den Workload der beiden Kolleginnen dort enorm runtergenommen, weil die natürlich auch noch zig andere Sachen gerne tun möchten und müssen, als diese Kampagne umzusetzen.
Was? Moment, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Achso. Was ist denn mit so Namen, die dann besonders lang werden? Also du kannst natürlich immer alles berücksichtigen, dann tippt da jemand in den Freifeld was ein, was einfach überhaupt nicht in dein Design reinpasst. Wie seid ihr mit diesem Thema umgegangen?
Genau, also in dem Fall kennt man ja eigentlich seine potenziellen Daten. Also alle die 300, weiß ich, die können kommen und dann nehme ich halt den mit dem längsten Namen.
Okay,
wenn ich aber diese Daten nicht vorher kenne, dann kann ich über diese erste Eingabemaske natürlich eine Validierung setzen. So, das heißt, ich kann auf bestimmte Worte auch prüfen. Also wenn wir jetzt an einen anderen Automatisierungsfall denken, wo sich jemand eben irgendwas produzieren lassen kann und man möchte sicherstellen, dass da kein Käse draufsteht, dann kann ich diese Eingabefelder natürlich entsprechend einmal inhaltlich validieren lassen, aber natürlich auch von der Zeichenanzahl limitieren. Ja. Und dann gehe ich wiederum auch sicher, dass das hinterher im Layout dann gut aussieht.
Jetzt vielleicht mal dieser Business Case oder die KPIs mal zurück. Du kannst ja immer sagen, okay, ich werfe Menschen an das Problem, indem ich einfach die Leute arbeiten lasse und im Zweifel ist deren Arbeit günstiger als das Setup für so ein Projekt. Das Projekt hat ja an sich auch Geld gekostet. Habt ihr das irgendwie quantifiziert, wie viel Arbeitszeit dadurch gespart wurde und ob das in Einklang ist mit dem, was das Projekt an sich gekostet hat?
Also die Einsparungszeit, über die haben wir ja eben hier schon kurz gesprochen. Ansonsten stelle ich mich eigentlich ganz gern jeder ROI-Rechnung. In der Regel fehlen allerdings ein guter Teil der tatsächlichen Kosten. Ne? Also man müsste natürlich dann auch einhergehen und sagen, okay, was hätte wirklich ein entsprechender Dienstleister hier in der Umsetzung oder die Arbeitsstunden einer internen Grafikabteilung an Arbeitsstunden hier investiert. Ja. Insofern sind wir jetzt im Detail, mussten wir hier den Beweis nicht antreten, aber es war offensichtlich, dass einfach das positive Ergebnis im Sinne der Geschwindigkeit überwogen hat und die Integrationskosten, die Systeme, hier kamen keine neuen Systeme dazu. Das heißt, das Automationssystem mit den Lizenzkosten an der Stelle ist sowieso schon im Einsatz und die Integrationskosten einer solchen Strecke, die nennen wir dann gerne Pattern, also das ist eine individuell integrierte Produktionsstrecke. Klar, das ist ein Integrationsaufwand, der kostet ein bisschen IT-Leistung.
Bevor wir gleich weitermachen, wenn ihr mit der Carla darüber sprechen wollt, pilaco.com oder in den Shownotes, sagt Bescheid, meldet euch, ich stelle den Kontakt her. Carla, ist das, was ihr da gemacht habt, wiederverwendbar? Kann ich das jetzt wieder für nächste Kampagne verwenden oder ist es jetzt einmalig gewesen für diese Kundenwerben-Kundengeschichte?
Nein, also die kann ich natürlich wiederverwenden. Ich kann sie genau so aufsetzen und hinterlege zum Beispiel ein halbes Jahr später andere Templates. Ne, dann ist auf dem Flyer ist ein anderes Bild drauf. Ich habe vielleicht eine andere Prämie, die ich auslobe, aber ansonsten ist der Prozess der gleiche. Ich kann natürlich leicht modifizieren in dem Prozess, wenn ich sage, okay, das und das will ich noch ergänzen. Oder wie wir anfangs überlegt haben, ich möchte ihn verlängern, weil ich jetzt auch noch die Rückmeldung der Kunden und die Aussteuerung der Prämie und so weiter, ein anderes Tracking vielleicht noch oder so. Also das kann ich auf jeden Fall darauf aufsetzen. Und soweit ich richtig informiert bin, hat eine andere Abteilung auf diesen Prozess auch nochmal aufgesetzt und gesagt, hey, das nutzen wir für uns auch noch. Wir machen aber eine Endkundenkampagne.
Verstanden. Was war jetzt dein größtes Learning in diesem Projekt oder vielleicht auch, was würdest du anders machen beim nächsten Mal?
In dem Fall lief tatsächlich eigentlich alles ziemlich rund, weil wir total, ja, es ist, ich, Failures haben wir in anderen Projekten, also da kann ich schon auch genug berichten, aber gerade bei dem und du hörst vielleicht auch die Euphorie dahinter, es war wirklich einfach großartig auf allen Seiten. Also das Team war auch gewillt, hier wirklich diesen Automationsschritt zu gehen und sich auf die Standardisierung ein Stück weit einzulassen. Weil das ist einer der interessantesten Punkte, eben, ne, wie weit kann ich Standardisierung annehmen, um dann aber auch effizienter zu werden.
Für wen wäre denn jetzt noch so ein Projekt auch relevant? Müssten die unbedingt 300 Agenturen in ihrem Netzwerk haben oder ab wann ist es relevant? Oder?
Ja, also das ist, wie gesagt, wir hatten vorhin ja kurz über andere Beispiele gesprochen. Also im Prinzip überall da, wo Werbemittel in einer recht hohen Frequenz oder in verschiedenen Formaten oder eben wiederkehrend produziert werden. Es gibt auch jede Menge, und damit sprechen wir eigentlich von jeglichem B2B, Verkaufsunterlagen, Preislisten, irgendwelche Prospekte, Broschüren. Also das ist so einmal dieser ganze Printbereich, den ich jedes Jahr vielleicht einmal anfasse, um da wieder was zu ändern oder ich regelmäßig da, wie gesagt, meinen Filialen Kampagnen bereitstellen möchte. Oder aber, eine hohe Anzahl an Social-Media-Bannern, so diese Abformate, das ist auch immer ein ganz gutes Beispiel. Das frisst enorm viel Zeit, aus einem Banner irgendwie nochmal zig Abformate zu machen. Und das sind natürlich Dinge, die man wunderbar automatisieren kann. Vorne das Briefing, kurz die Informationen rein, die Produktion laufen lassen und entsprechend gerne dann noch Systeme anbinden, die Bilder liefern, die Text übersetzen. Übersetzung ist ein Riesenthema. Überhaupt Texte schreiben, KI kann eingebunden werden. Also das Spielfeld ist riesig.
Bei den meisten funktioniert das doch. Aber und jetzt, ich weiß nicht, wie viel Prozent schon so eine Automatisierung implementiert haben. Jetzt eine vollständige, wahrscheinlich die wenigsten. Aber die meisten würden doch wahrscheinlich sagen, ja, bei mir funktioniert es auch. Und dann sitze ich halt einmal im Jahr jemand hin und tackert das alles durch oder beauftragt die Agentur.
Wie muss man das bewerten? Wir haben es auch nicht so, oder ich habe es nicht so vermutet, aber das scheint wirklich so ein bisschen ein Blindspot zu sein, weil ganz viele fokussieren sich natürlich auch auf den kreativen Teil einer Kampagne, aber dieses wirkliche Umsetzen, das frisst wahnsinnig viel Zeit und Geld und ich schaue immer in nickende Gesichter, wenn ich gerade von diesen Produktionsroutinen und Agentur-Ping-Pong und Schleifen und vor und zurück und sowas erzähle. Also da scheint durchaus doch mehr Bedarf zu sein, als genau du eben diese Annahme getroffen hast, von der ich grundsätzlich auch erstmal eigentlich ausgegangen wäre.
Ist das auch für Reiseschutzversicherer relevant? Die verkaufen ja in der Regel über Reisebüros. Also du kannst ja, vielleicht mal die Frage anders gestellt, du hast Ausschließlichkeitsversicherer, du hast natürlich auch über Makler verkaufen, du hast natürlich direkt und du hast jetzt Embedded Insurance ist es ja schon nicht mehr, weil das jetzt damals noch keinen Embedded Insurance gab, aber Reiseschutzversicherer, die über Reisebüros verkaufen. Für wen von denen ist es relevant? Die exklusiv Ausschließlichkeit hatten wir jetzt, Makler auch, Reisebüros, direkt digital, ist das relevant?
Ja, es hängt immer dann letztendlich natürlich vom Einzelfall ab. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, einen Flyer im Jahr mal für mich produziere, den ich mir irgendwo auf die Theke lege, dann ist es natürlich, ist es einfach nicht das Volumen. Aber ansonsten überall, wo ich bestimmte Corporate Designs oder wie gesagt verschiedene Werbemittel zu berücksichtigen habe und dennoch kein reines Standard im Inhalt haben möchte oder muss oder darf, ja. Da spielt es auf jeden Fall eine Rolle.
Also immer wenn es den Empfänger gibt oder jemanden, einen Mittelsmann, der das weiter verteilt, der sein eigenes Logo drauf machen möchte. Wenn ich jetzt dem Reisebüro was an die Hand geben möchte und sage, hier, Reisebüro Müller hat jetzt den Tarif im Angebot, die wollen ihr eigenes Logo drauf haben und dann powered by irgendein Versicherer, dann ist es relevant. Also immer wenn ich Mass Customization haben möchte, das ist ja der entscheidende Punkt. Mass Customization innerhalb eines Rahmens, der inhaltlich korrekt ist und zu meinem Branding passt oder zum gezielten Branding passt, ne?
Genau, weil ich meine, wie gesagt, dass die Wahrung des Corporate Designs spielt auch immer eine große Rolle, wenn wir dann nochmal international denken oder sprechen wollen. Ganz oft werden irgendwelche Design-Manuals manifestiert und auch verteilt und dann findet der Mutterkonzern irgendwie zufällig mal Werbemittel aus dem Ausland, die dann doch das Gelb irgendwie schöner fanden statt dem Corporate Blau. Ja, und das sind natürlich solche Sachen, die man vermeiden möchte, um das einheitliche Erscheinungsbild zu wahren. Und das lässt sich hiermit natürlich wunderbar sichern, weil eine Auslandsniederlassung oder Regionalniederlassung geht in das System rein, sagt, okay, ich möchte mir jetzt hier die Flyer bestellen und kriegt dann eben das Template und sieht genau die Flächen, die er befüllen darf und dann passt es auch.
Das kam dann wahrscheinlich bei den Agenten auch gut an, weil die sich natürlich auch freuen, wenn sie einfach schnell Materialien bekommen, die auf sie zugeschnitten sind, ne? Keine Frage.
Ja, ich meine, die machen natürlich auch viel selbst. Ob das dann immer im Sinne des Mutterkonzerns ist, ist die Frage. Insofern alles, was man ihnen anbietet, was schnell funktioniert, da hat man dann wenigstens die Qualität gesichert, was das angeht.
Letzte Frage. Wie könnte man jetzt das aufs nächste Level heben? Wir haben schon drüber gesprochen. Foto könnte man draufpacken. Muss man vielleicht irgendwie nochmal gesondert reviewen. Wer weiß, was hier für Fotos da hochladen. Was gibt es da noch für Dinge, die man da, wie man das aufbohren könnte?
Ja, Fotos hatten wir tatsächlich auch mal an einer anderen Stelle. Da ging es, jetzt fällt es mir ein, da ging es um eine Landingpage, eine eigene, die man sich aus dem Portfolio da rausholen sollte. Da mussten wir auch Bilder prüfen lassen, ganz genau. Ja, ansonsten, klar, also den Bestandteilen, die auf das Asset draufgesetzt werden können, ist ja erstmal jetzt in der Fantasie da auch keine Grenze gesetzt. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man den End-to-End-Prozess immer noch mal weiter aufdehnt. Also man meint, man hätte ihn Anfang bis Ende und dann, danach kommt aber doch noch was. Und das dann noch mit einzuklinken. Also perfektes Beispiel vom Anfang eben, ja, was passiert denn dann danach? Dann kommt ein Kunde, der ist geworben, der will seine Prämie haben. Ja. Und insofern, da lässt sich das immer noch schön weiterspielen.
Wunderbar. Wenn ihr da draußen jetzt Lust habt, auch das bei euch zu implementieren, dann meldet euch bei uns, pilaco.com, LinkedIn, Carla oder ich. Wir stellen gerne den Kontakt her. Coole Sache. Herzlichen Dank, Carla.
Ich bedanke mich bei dir.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.